16 Millionen Menschen wachten am 12. Oktober 1990 in einem anderen Land auf. Nicht, weil eine Armee einmarschiert war. Nicht, weil jemand abgestimmt hatte. Sondern, weil in den 12 Monaten zuvor Gespräche stattgefunden hatten. In Bonner Hinterzimmern, in Moskauer Datschen, in einem kaukasischen Birkenwald, am Rande eines Flusses. Ohne Protokoll, ohne Zeugen. Helmut Kohl starb am 16. Juni 2017. Seine persönlichen Aufzeichnungen aus den Jahren 1989 und 1990 liegen im Bundesarchiv in Koblenz. Zugang gesperrt. Freigabedatum unbekannt. Die Verhandlungen darüber dauern noch an. Was er mitgenommen hat, werden wir heute nachzuvollziehen versuchen. Nicht mit Vermutungen, sondern mit freigegebenen Dokumenten, Archivmaterial und Fragen, die die offizielle Geschichte bis heute nicht beantwortet. 15 Geheimnisse, 15 Punkte. Was auf Platz 1 steht, schreiben Sie es jetzt in die Kommentare. Am Ende des Videos prüfen Sie sich selbst. Nummer 15. 18.53 Uhr. Ost-Berlin, Internationales Pressezentrum in der Mohrenstraße. Günter Schabowski betrat den Pressekonferenzsaal mit einem Stapel Papiere, von dem er einen Teil noch nicht gelesen hatte. Kein Neonlicht, aber die Fernsehscheinwerfer warfen ein hartes, weißes Licht auf das Rednerpult. Im Raum saßen an die 200 Journalisten aus 33 Ländern. Schabowski war Mitglied des SED-Politbüros. Er hatte kurz vor der Pressekonferenz, nach einigen Berichten erst um 17 Uhr, ein Dokument von Egon Krenz erhalten, das neue Ausreiseregelungen für DDR-Bürger enthielt. Er hatte es überflogen, nicht vollständig gelesen. Das Dokument beschrieb einen kontrollierten Prozess. Bürger sollten Ausreiseanträge bei den zuständigen Behörden stellen. Die Regelung sollte am nächsten Morgen in Kraft treten. Es gab eine Übergangsfrist. Es gab Verwaltungswege. Es war ein reguliertes Ventil, kein Öffnen des Tores. Schabowski verlas den Text. Ein Reporter fragte, gilt das sofort? Schabowski blätterte, zögerte 2, 3 Sekunden, diese Sekunden sind in jedem Archivvideo zu sehen, und sagte, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Um 20.15 Uhr begannen sich Menschenmassen an den Berliner Grenzübergängen zu sammeln. Die Grenzsoldaten hatten keine Befehle. Die Offiziere riefen an, die Leitungen waren überlastet. Um 23.30 Uhr öffnete Harald Jäger, der diensthabende Offizier am Übergang Bornholmer Straße, die Schranken. Auf eigene Initiative, weil er nicht mehr wusste, was er sonst tun sollte. Das war keine geplante Revolution. Das war ein Missverständnis, das in Freiheit endete. Aber hier beginnt die erste Frage. Wer schrieb das Dokument, das Schabowski las? Es war Gerhard Lauter, Abteilungsleiter im DDR-Innenministerium. Warum enthielt es nicht explizit das Datum des Inkrafttretens? Eine Angabe, die in jedem Verwaltungsdokument dieser Art selbstverständlich gewesen wäre. Und warum gab Krenz Schabowski das Dokument erst Minuten vor der Pressekonferenz? Versuchen Sie, diese Frage im offenen Zugang zu beantworten. Das Ergebnis wird Sie beschäftigen. Egon Krenz sagte in einem Interview 2019, er habe Schabowski alles erklärt. Die Mitschrift dieses Gesprächs existiert nicht. Die offizielle Version lautet menschliches Versagen. Eine andere Möglichkeit, die kein Historiker öffentlich auszusprechen wagt, dass jemand in der Kette wollte, dass die Grenze unkontrolliert aufgeht. Weil eine kontrollierte Öffnung den Druck zu langsam abgebaut hätte und die SED-Führung in einen wochenlangen Verhandlungsprozess gezwungen hätte, den sie nicht überstehen würde. Zufall? Möglicherweise. Aber was in den 19 Tagen danach geschah, war alles andere als zufällig. Denn während ganz Deutschland feierte, arbeitete in Bonn ein Mann an einem Dokument, das niemand sehen sollte. Bis es zu spät war, ihn aufzuhalten. Nummer 14. Er schrieb es selbst. Nicht sein Stab, nicht das Auswärtige Amt, nicht das Kanzleramt in seiner vollen institutionellen Breite. Helmut Kohl diktierte sein 10-Punkte-Programm zur deutschen Einheit in seiner Wohnung in der Mainzer Straße, mit einem kleinen Kreis von Vertrauten und mit einer ausdrücklichen Anweisung, niemand sollte vorab informiert werden. Er informierte weder Hans-Dietrich Genscher, seinen eigenen Außenminister, noch Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, noch François Mitterrand, den französischen Staatspräsidenten. Und George Bush? Nun ja, fast nicht. Am 28. November 1989 stand Kohl vor dem Deutschen Bundestag und legte 10 Punkte vor, die auf eine schrittweise Konföderation zwischen der Bundesrepublik und der DDR zielten. Ein Plan für die deutsche Einheit. Ohne dass irgendein Verbündeter, der Deutschlands Nachkriegspolitik mitgestaltet hatte, einbezogen worden war. Genscher erfuhr davon von einem Journalisten. Er sprach 3 Tage nicht mit Kohl. Thatcher war so empört, dass sie kurz danach nach Paris flog und Mitterrand in einem vertraulichen Gespräch fragte, ob er einer europäischen Bremse der deutschen Einigung zustimmen würde. Das Protokoll dieses Gesprächs wurde 2009 vom britischen Nationalarchiv freigegeben. Mitterrand antwortete ausweichend, aber er ließ wenige Tage später erkennen, was er dachte, indem er nach Ost-Berlin flog und Ministerpräsident Hans Modrow traf. Eine Geste, die im diplomatischen Kontext einem laut ausgesprochenen »langsamer« entsprach. Aber hier ist das Detail, das in keinem Schulbuch steht. Ambassador Vernon Walters, der amerikanische Botschafter in Bonn, wusste vorab Bescheid. Die Verbindung lief nicht über den offiziellen Kanal des State Department, sondern über den CIA-Residenten in Bonn. Walters unterrichtete die Zentrale unterrichtete Bush. Die Europäer, Deutschlands engste Verbündete, wurden übergangen. Warum? Weil Kohl wusste, dass die Europäer bremsen würden. Und weil er kalkulierte, dass die Amerikaner, im Kalten Krieg auf eine geschwächte UdSSR hoffend, ein schnelleres Vorgehen als strategischen Vorteil sehen würden. Das war keine impulsive Entscheidung. Das war ein taktisches Manöver, das Kohl von der europäischen Kontrolle über die Vereinigung entkoppelte und ihn in eine bilaterale Logik mit Washington brachte, die die gesamte Architektur der Verhandlungen prägen sollte. Die Frage, die bis heute nicht beantwortet ist, wurde dieser Schachzug mit Bush in einem Gespräch abgestimmt, das kein offizielles Protokoll hat? Die Bush-Bibliothek in College Station, Texas, hat zwischen 1989 und 2010 schrittweise Dokumente freigegeben. Einige Gespräche zwischen Bush und Kohl sind als nicht freizugeben klassifiziert. Darunter ein Telefonat vom 27. November 1989, einen Tag vor Kohls Rede im Bundestag. Von der Kälte Berlins in eine bayerische Akademie, aus dem November in den Januar. Und in einen Saal, in dem ein Mann sagte, was alle dachten und was dann 30 Jahre lang offiziell nicht gesagt worden sein soll. Nummer 13. Die Evangelische Akademie Tutzing liegt am Starnberger See. 31. Januar 1990. Draußen lag noch Schnee, der Holzboden des Saals knackte unter den Schritten der Anwesenden. Hans-Dietrich Genscher, immer noch verärgert über die 10-Punkte-Affäre, hielt dort eine außenpolitische Grundsatzrede. Aus dem stenografischen Mitschnitt, der im Deutschen Bundestag archiviert ist, Wortlaut: Was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten wird es nicht geben. Was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung der NATO nach Osten wird es nicht geben. 9 Tage später, am 9. Februar 1990, saß US-Außenminister James Baker in Moskau Gorbatschow gegenüber. Baker sagte, nach dem russischen Sitzungsprotokoll, das 2010 von der Savranskaya-Kollektion an der George Washington University veröffentlicht wurde, nicht einen Zoll ostwärts. Die englische Formulierung »not one inch eastward«. In den folgenden 6 Wochen machten mindestens 6 westliche Spitzenpolitiker Gorbatschow ähnliche Zusagen. Das ist dokumentiert. Das National Security Archive in Washington hat diese Dokumente seit 2017 zugänglich gemacht. Es ist kein Geheimnis. Was Geheimnis bleibt, ist das Warum. Diese Zusagen wurden nicht in den 2+4-Vertrag aufgenommen. Nicht in eine Vereinbarung. Nicht in einen Brief. Nichts davon ist vertraglich bindend. Die offizielle NATO-Position lautete danach jahrzehntelang, es gab keine solchen Versprechen. Als die Dokumente auftauchten, lautete die Position, mündliche Zusagen sind keine Verträge. Beides stimmt. Und beides beantwortet nicht die Frage, warum westliche Verhandlungsführer diese Zusagen machten, wenn sie nie die Absicht hatten, sie zu halten. Rechnen Sie es selbst nach. Genscher machte am 31. Januar 1990 eine öffentliche Zusage. 3 Monate später, beim NATO-Außenministertreffen im Mai 1990, wurde das sogenannte Turnberry-Papier verabschiedet, das die NATO explizit als zukunftsoffen für neue Mitglieder definierte. Genscher war dabei. Keine öffentliche Stellungnahme zum Widerspruch. Warum nicht? Was hatte sich zwischen Januar und Mai verändert? Die Antwort, die ich in den verfügbaren Dokumenten nicht finden konnte, wer genau entschied, dass diese Zusagen nicht festgeschrieben werden sollten und wer davon wusste? Merken Sie sich diese Frage. Sie kommt in wenigen Punkten wieder. Aber bevor wir zur UdSSR kommen, müssen wir einen Moment bei den Zahlen bleiben. Denn was Gorbatschow letztlich bewog, der deutschen Einheit zuzustimmen, ließ sich in deutsche Mark ausdrücken. Nummer 12. 12 Milliarden deutsche Mark. Nehmen Sie diese Zahl und halten Sie sie fest, während Sie sich die Lage der Sowjetunion im Frühjahr 1990 vorstellen. Der Ölpreis war kollabiert. Er stand bei unter 18 Dollar pro Barrel. Die sowjetischen Devisenreserven reichten nach Schätzungen westlicher Geheimdienste noch für 3 bis 4 Monate Normalimporte. In den Regalen der Moskauer Lebensmittelgeschäfte fehlten Grundnahrungsmittel. Gorbatschow regierte ein Imperium, das finanziell am Rand der Zahlungsunfähigkeit stand. In dieser Situation verhandelte Horst Teltschik, Kohls außenpolitischer Berater, mit dem Moskauer Establishment. Teltschik veröffentlichte später ein Tagebuch dieser Monate. 329 Tage. Es ist eines der seltenen Primärdokumente, die tatsächlich Einblick geben. Was dieses Buch zeigt, die Finanzverhandlungen liefen auf 2 Schienen gleichzeitig. Auf der offiziellen Schiene verhandelte das Auswärtige Amt über die Modalitäten des 2-plus-4-Prozesses. Auf der inoffiziellen Schiene, direkt aus dem Kanzleramt, liefen Gespräche über finanzielle Pakete, deren Einzelheiten die UdSSR als Vorbedingung für überhaupt irgendeine Kooperation formulierte. Das offiziell vereinbarte Paket, 12 Milliarden deutsche Mark für die Kosten des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte aus der DDR, plus 3 Milliarden deutsche Mark zinsgünstige Kreditgarantien. Insgesamt 15 Milliarden deutsche Mark, ungefähr 7,5 Milliarden Euro in heutigem Wert. Aber der Bundesrechnungshof stellte 1992 eine Anfrage zur vollständigen Aufschlüsselung aller Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit der Vereinigung. Das Bundeskanzleramt erklärte den Vorgang zur Verschlusssache. Der vollständige Zahlungsplan, wer was über welchen Kanal erhalten hat, wurde nie öffentlich gemacht. Es gibt noch ein anderes Detail. Im offiziellen Vertrag ist das Geld für den Truppenabzug und für Übergangskosten vorgesehen. Nirgendwo im Vertrag steht Wohnungsbau in der UdSSR. Aber Deutschland finanzierte auch das, zusätzlich. Über einen separaten Staatsvertrag, den die Bundesregierung im Oktober 1990 ohne Parlamentsdebatte unterzeichnete. Wie viel genau das ausmachte, lässt sich aus zugänglichen Quellen nicht vollständig rekonstruieren. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte, als ich anfing zu recherchieren. Die Zahl 12 Milliarden wird immer zitiert. Die Gesamtzahl, mit allen separaten Vereinbarungen, taucht in keinem öffentlichen Dokument vollständig auf. Jemand kannte diese Gesamtzahl. Er lebte bis zum 16. Juni 2017. Und was genau er Gorbatschow dafür abverlangte, das wurde im Juli 1990 am Ufer eines Flusses besprochen. Nummer 11. Nordkaukasus. 14. Juli 1990. 32 Grad im Schatten der Birkenwälder. Kohl flog nach Mineralnähe Wody, dann weiter per Auto in das Bergdorf Arschis, wo Gorbatschow seine Sommerresidenz hatte. Der Geruch der Gegend, Kiefernharz, Gras, Flusswasser. Weit entfernt von Bonn, von Brüssel, von Washington. 2 Männer, die über die Sicherheitsarchitektur eines Kontinents entschieden. Kein deutsches Protokoll wurde angefertigt. Das war keine bürokratische Nachlässigkeit. Das war eine Entscheidung. Die Entscheidung, keinerlei deutsche Aufzeichnung zu hinterlassen. Was wir haben? Russische Mitschriften der offiziellen Gesprächsrunden, die die Gorbatschow-Stiftung zwischen 2004 und 2014 schrittweise veröffentlicht hat. Und Teltschiks Tagebuch. Und die Erinnerungen von Kohl selbst, die in seinen Erinnerungen 1982 bis 1990 fragmentarisch erscheinen. Was aus diesen Quellen hervorgeht? Gorbatschow stimmte der NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands zu. Im Gegenzug machte Kohl finanzielle Zusagen, die oben genannten 15 Milliarden plus weitere Verpflichtungen, sowie politische Versicherungen über den Charakter der deutschen Außenpolitik. Was genau diese politischen Versicherungen enthielten? Dunkel. Teltschik schreibt, dass Kohl und Gorbatschow am ersten Tag der Gespräche gemeinsam am Fluss Bolschaja Laba entlang gingen. 40 Minuten. Kein Dolmetscher. Kein Protokoll. Er beschreibt, wie die beiden sehr persönlich gesprochen hätten. 40 Minuten.
Zwei Männer. Kein Dokument.
Was in jenen 40 Minuten gesagt wurde, formte die NATO-Erweiterungsfrage, die Russland-Politik, das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau für die nächsten 30 Jahre. Und es gibt schlicht keine Aufzeichnung davon. Die russischen Mitschriften der formellen Sitzungen wurden von Forschern ausgewertet. Sie beschreiben die Einigung, aber mit auffälligen Lücken bei den Gegenleistungen. Als würden die russischen Protokollanten bestimmte Formulierungen konsequent auslassen. Die Politologin Svetlana Savranskaya, die die Gorbatschow-Archive für das National Security Archive ausgewertet hat, schrieb in ihrer Analyse von 2010, die vollständige Natur der deutschen Zusagen aus Archis bleibt unklar. Das ist die nüchterne, akademische Formulierung für »Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Außer denen, die dabei waren. Gorbatschow lebt nicht mehr. Teltschik lebt noch. Er hat keine vollständige öffentliche Aussage gemacht. Kohl hinterließ Aufzeichnungen. Diese Aufzeichnungen sind gesperrt. Merken Sie sich diese Lücke. Sie ist der Mittelpunkt von allem, was heute noch folgt. Wir haben die Hälfte geschafft. Und je tiefer wir graben, desto klarer wird, das ist kein zufälliges Schweigen. Es hat eine Handschrift. Und wir werden sie in drei Punkten benennen. Nummer 10. Karl Otto Pöhl hatte kein Interesse an Dramatik. Er war Präsident der Deutschen Bundesbank, ein Amt, das von seiner Natur her auf Nüchternheit angelegt war. Kein Politiker, kein Demagoge, ein Technokrat von internationaler Reputation. Im März 1990 saß Pöhl vor dem Bundestagsfinanzausschuss und sagte, was er für selbstverständlich hielt. Eine Währungsunion im Verhältnis 1:1 zwischen Ostmark und Deutscher Mark würde die ostdeutsche Wirtschaft sofort zerstören. Die Produktivität ostdeutscher Betriebe lag bei 30-40% des westdeutschen Niveaus. Eine 1:1-Konversion würde ihre Produkte über Nacht auf dem Weltmarkt unverkäuflich machen. Er benutzte das Wort desaströs. Das ist im Protokoll des Ausschusses nachzulesen. Niemand hörte zu. Am 1. Juli 1990 trat die Währungsunion in Kraft. Löhne und Renten 1:1. Ersparnisse bis zu einem bestimmten Betrag je nach Alter 1:1. Der Rest 2:1. Schauen Sie auf die Zahlen. Innerhalb von 18 Monaten nach der Währungsunion brach die Industrieproduktion in Ostdeutschland um 60% ein. 2 Millionen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verschwanden. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern stieg auf über 40% in den Regionen, die strukturell am schwächsten waren. Sie werden sagen, das wusste Kohl. Er hat es trotzdem getan. Warum? Vernünftige Frage. Und die Antwort ist in den Akten. Zwischen November 1989 und Juni 1990 wanderten fast 450.000 Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik. Monat für Monat. Der Strom beschleunigte sich. Die DDR blutete demografisch aus. Die einzige Möglichkeit, diesen Strom zu stoppen, DDR-Bürger davon zu überzeugen, dass sie zu Hause dieselbe Kaufkraft haben würden wie im Westen. Das bedeutete die 1:1-Rate. Nicht aus ökonomischer Vernunft, aus politischem Kalkül. Kohl sagte den Bürgern der DDR im Wahlkampf vor den Volkskammerwahlen im März 1990 außerdem, die Vereinigung wird keine Steuererhöhungen erfordern. blühende Landschaften. Diese Formulierung verwendete er in einer Rede im Juli. Pöhl trat im Mai 1991 als Bundesbankpräsident zurück. Er sagte in einem späteren Interview, die Erfahrung sei demütigend gewesen. Er erläuterte das nicht weiter. Seine Korrespondenz mit dem Bundesfinanzministerium aus dem Jahr 1990 ist unter einer 30-jährigen Sperrfrist im Bundesarchiv eingelagert. Sie war ab 2020 zugänglich, theoretisch. Praktisch, auf Anfrage weiterhin als noch im Prüfverfahren klassifiziert. Von der Währung zu den Unternehmen. Denn die wirtschaftliche Schockwelle, die Pöhl vorhergesagt hatte, traf nicht abstrakte Statistiken. Sie traf 8.500.000 Arbeitsplätze. Nummer 9. 18. Juni 1990. An diesem Tag wurde die Treuhandanstalt unter das Gesetz gestellt, das ihre Arbeit regeln sollte. Ihre Aufgabe? Die gesamte volkseigene Wirtschaft der DDR, 8.500 Unternehmen, 4.100.000 Beschäftigte, zu privatisieren, zu sanieren oder zu liquidieren. In 4 Jahren. Stellen Sie sich das vor. 4 Eiffeltürme übereinander, so tief liegt der Baikalsee. Die Treuhand war ökonomisch ähnlich unfassbar. Die britische Privatisierungswelle unter Thatcher hatte 30 Unternehmen in 10 Jahren erfasst. Die Treuhand hatte 8.500 in 4 Jahren. Kein Instrument dieser Art mit diesem Mandat hatte es je gegeben. Die offiziellen Zahlen? 60 Milliarden D-Mark Einnahmen aus Verkäufen. Tatsächliche Verluste und übernommene Schulden? 256 Milliarden Deutsche Mark, die in den sogenannten Erblastentilgungsfonds überführt wurden. Dieser Fonds wird noch heute zurückgezahlt, von Steuerzahlern, die zur Zeit der Treuhand noch Kinder waren oder noch nicht geboren waren. Aber die Zahlen sind nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist, wer zu welchem Preis kaufte. Forscher der Universität Halle veröffentlichten 2020 eine Studie auf Basis von Treuhand-Transaktionsunterlagen, die in den 2010er Jahren teilweise zugänglich wurden. Ihr Befund? 85% der an westliche Käufer verkauften Unternehmen wurden zu Preisen veräußert, die nach jedwedem marktgängigen Bewertungsstandard weit unter dem geschätzten Sachwert lagen. Westdeutsche Industriekonzerne kauften ostdeutsche Konkurrenten und schlossen sie. Die Maschinen wurden verschrottet oder nach Westdeutschland verlegt. Die Grundstücke blieben. Ich habe diese Zahl 3-mal überprüft. Sie stimmt. Die Treuhand verkaufte Vermögenswerte im geschätzten Gesamtwert von 600 Milliarden D-Mark für 60 Milliarden D-Mark Erlös. Die Differenz, 540 Milliarden D-Mark, erscheint in den Bilanzen als Sanierungskosten. Wo genau dieses Geld hinfloss, ist in den zugänglichen Unterlagen nicht vollständig nachvollziehbar. Dann ist da noch Detlef Carsten Rohwedder. Er war der erste Präsident der Treuhandanstalt. Am 1. April 1991 wurde er durch sein Wohnzimmerfenster in Düsseldorf von einem Scharfschützen erschossen. Die Rote Armee-Fraktion bekannte sich. Die Ermittlungen wurden 1993 ohne Verurteilung eingestellt. In den Ermittlungsakten, die im Bundesarchiv unter eingeschränktem Zugang verfügbar sind, finden sich Zeugenaussagen von 2 Personen, die nach eigenen Angaben am Abend vor dem Attentat Männer im Garten des Hauses beobachtet hatten. Diese Aussagen wurden im offiziellen Bericht nicht berücksichtigt. Die Begründung? Nicht verifizierbar. Das ist kein Gerücht, das steht in den Akten. Rohwedders Nachfolgerin wurde Birgit Breuel, CDU-Politikerin aus Hamburg mit engen Verbindungen zur westdeutschen Industrie. Das Privatisierungstempo beschleunigte sich unter ihrer Führung erheblich. Was passierte mit den Akten aus dieser Zeit? Darum geht es jetzt. Nummer 8. Erst Erfurt. Am 4. Dezember 1989 besetzten Bürgerinnen und Bürger die Stasi-Bezirkszentrale. Der Linoleumboden noch kalt unter den Winterschuhen der Demonstranten. Die Aktenschränke unberührt. Dann Leipzig, dann Dresden, dann Rostock, Magdeburg, Gera. Aber in Berlin, in der Normannenstraße, der Hauptzentrale der Staatssicherheit, wartete man bis zum 15. Januar 1990. 22 Tage Vorsprung. In diesen 22 Tagen liefen die Aktenvernichter rund um die Uhr. Die Maschinen brachen unter der Last zusammen. Mitarbeiter zerrissen Dokumente von Hand. Die berühmten 16.000 Säcke mit Schnipseln, die das Puzzle-Projekt der Bürtler Behörde, später BSTU, seit den 90er Jahren in mühseliger Handarbeit und später computergestützt rekonstruiert. Ein Großteil dieser Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Was sich nicht schnell genug vernichten ließ, wurde verbrannt. Und was sich nicht verbrennen ließ, wurde weitergegeben. Der Bundesnachrichtendienst, der Westdeutsche Auslandsgeheimdienst, hatte Quellen innerhalb der Stasi. Das ist dokumentiert, unter anderem durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages von 1998. Was diese Quellen in jenen 22 Tagen aus der Normannenstraße herausbrachten, ist nicht dokumentiert. Doch damit nicht genug. Der HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung, Markus Wolfs Auslandsnachrichtendienst, ist das Herz des Problems. Die HVA-Akten sind fast vollständig verschwunden. Nicht vernichtet im Sinne der Schredder-Aktion, verschwunden. Der Unterschied? Vernichtet hinterlässt Spuren. Verschwunden tut es nicht. Wolf selbst verließ die DDR nach Österreich, kehrte zurück, wurde angeklagt. Das Verfahren wurde wegen verfassungsrechtlicher Bedenken weitgehend eingestellt. Wolf starb 2006. Was er wusste, hat er größtenteils mitgenommen. Der Parlamentarische Kontrollausschuss des Bundestages, das Gremium, das die Geheimdienste überwacht, stellte im Jahr 2019 eine formelle Anfrage. Was hat der BND in den Monaten November 1989 bis Februar 1990 aus den HVA-Beständen erhalten? Die Anfrage blieb ohne inhaltliche Antwort. Operative Sicherheitsinteressen. Mehr stand in dem Schreiben nicht. Diese Anfrage und ihre Ablehnung sind im öffentlichen Protokoll des Ausschusses vermerkt. Dort können Sie es nachlesen. Die Frage dahinter ist simpel. Wenn der BND wusste, welche westdeutschen Politiker, Unternehmer und Journalisten die Stasi führte, wer hat das gewusst und was wurde damit gemacht? Wer wurde geschützt? Und wer hatte ein Interesse daran, dass bestimmte Akten eben nicht in die Gauk-Behörde gelangten? Das sind keine rhetorischen Fragen. Das sind offene Ermittlungsansätze, die nach 38 Jahren unverfolgt sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der auf den ersten Blick der ruhigste dieser Liste zu sein scheint. Der harmloseste. Ein Mann, ein Archiv, ein Rechtsstreit. Scheint harmlos. Scheint. Nummer 7. Helmut Kohl starb am 16. Juni 2017 in Oggersheim. In den Wochen vor seinem Tod hatte seine Frau Maike Kohl-Richter den Transfer seiner persönlichen Papiere an das Bundesarchiv in Koblenz begleitet. 1200 Archivboxen. Alles aus dem Zeitraum 1982 bis 1998. Das Bundesarchiv nahm die Sammlung formal an. Zugang 30 Jahre nach Entstehungsdatum der Dokumente frühestens. Das bedeutet für die Kernakten aus 1990 frühestens ab 2020. Für bestimmte Kategorien ab 2025, ab 2028. Aber Maike Kohl-Richter beantragte vor dem Bundesverwaltungsgericht, die Unterlagen als Privatvermögen der Familie einzustufen, nicht als öffentliche Aufzeichnungen. Wenn das Gericht ihr Recht gegeben hätte, wäre der öffentliche Zugang nicht 30 Jahre verzögert worden, sondern auf unbestimmte Zeit. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage 2020 ab. Sie legte Berufung ein. Das Verfahren zog sich bis 2023. Dann wurde nach Angaben beider Seiten ein Vergleich geschlossen. Die Bedingungen des Vergleichs? Nicht öffentlich. Was genau in diesem Vergleich geregelt wurde, welche Dokumente wie lange gesperrt bleiben und unter welchen Bedingungen künftig Zugang gewährt wird, das weiß außer den Beteiligten niemand. Das Bundesarchiv bestätigte in einem Schreiben an eine Forschungsgruppe der Universität Bonn im Jahr 2020, die persönlichen Aufzeichnungen aus den Gesprächen mit Gorbatschow, nicht die offiziellen Gesprächsprotokolle, sondern die handschriftlichen Notizen, die Kohl nach Gesprächen ohne Protokollführer anfertigte, existieren in dem Bestand. Ihr Zugang? Beschränkt bis auf Weiteres. Merken Sie sich diesen Moment. Die Notizen existieren. Es gibt handschriftliche Aufzeichnungen eines der Hauptakteure über Gespräche, die keine offiziellen Protokolle haben. Darunter möglicherweise das Gespräch am Fluss in Archies. Und sie sind gesperrt. In einem Rechtsverfahren, dessen Ergebnis nicht öffentlich bekannt ist. Von einer Frau, die zur Zeit der Ereignisse 1989 bis 1990 18 Jahre alt war. Das scheint der harmloseste Punkt dieser Liste zu sein. Ein Archivstreit, Bürokratie, Nachlassrecht. Aber jetzt, nachdem wir 15 bis 7 durchgegangen sind, verstehen Sie, was in diesen Boxen stecken könnte. Die Verbindung zwischen dem Schabowski-Fehler und wer ihn ermöglichte. Die Absprachen vor dem 10-Punkte-Programm. Das vollständige Bild der Zahlungen an Moskau. Was am Fluss in Archies gesagt wurde. Und das führt uns zu einer Frage, die 6 verschiedene Archivbestände in Washington, London, Paris, Moskau, Bonn und Koblenz umkreisen, ohne sie direkt zu beantworten. Was wurde Gorbatschow nicht nur in Geld, sondern in politischen Garantien versprochen? Was steht in den Dokumenten, die ein halbes Dutzend Regierungen gleichzeitig unter Verschluss halten, jede aus ihren eigenen Gründen, aber alle auf dieselbe Frage zielend? Punkt 6 beginnt dort, wo die offiziellen Protokolle aufhören, mit dem einzigen lebenden Zeugen, der je Teile dieser Antwort öffentlich angedeutet hat. Und mit dem Dokument, das er beschrieben hat, aber nie vollständig zitierte. Es gibt einen Mann, den die Geschichte fast vergessen hat. Er heißt Teltschik, nur bedingt. Dieser Mann ist Gerold Lehmann, einer von 3 BND-Offizieren, die zwischen Oktober 1989 und September 1990 an den deutsch-sowjetischen Kontakten in verschiedenen Funktionen beteiligt waren. Sein Name taucht in keinem offiziellen Dokument auf, das öffentlich zugänglich ist. Aber er taucht in 3 separaten akademischen Fußnoten auf. In einer Arbeit von Hans-Jürgen Küsters, in einem Anhang von Teltschiks eigenem Buch und in einer parlamentarischen Anfrage von 1998, die mit dem Vermerk "Antwort zurückgehalten" versehen ist. Wer ist dieser Mann? Was wusste er? Und warum ist sein Name klassifiziert? Wir werden darauf zurückkommen. Denn bevor wir zu Punkt 6 gelangen, müssen Sie verstehen, was mit den 6 verbleibenden Geheimnissen passiert. Sie werden größer. Nicht dramatischer im Sinne von Verschwörung, sondern konsequenter im Sinne von Bedeutung. Was in Punkt 1 steht, erklärt alles, was davor kam. Das beginnt mit einem Datum. 18. März 1990. Erste freie Volkskammerwahl in der DDR. Das Ergebnis schockierte alle, die es vorhergesagt hatten. Nicht die SPD gewann. Die SPD hatte im Vorfeld zwischen 30% und 40% in Umfragen gelegen. Die Allianz für Deutschland, das CDU-Bündnis, erhielt 48,1%. Die SPD 24,1. Ein Unterschied von fast 25 Prozentpunkten zwischen Prognose und Realität. Wie erklärt man das? Schreiben Sie kurz in die Kommentare, was Sie vermuten, bevor ich Ihnen zeige, was die Quellen sagen. Die Standarderklärung lautet: Kohl hatte 3 Wahlkampfreden in der DDR gehalten, die Menschen folgten ihm in Massen, das war der Kohl-Effekt. Das stimmt. Das erklärt vielleicht 5 Prozentpunkte. Die andere Erklärung, die in den verfügbaren Quellen dokumentiert ist: Geld. West-CDU-Gelder flossen in die Ost-CDU-Kampagne. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es wurde vom Deutschen Bundestag in einer Anfrage von 1991 thematisiert. Wäre Oskar Lafontaines außenpolitisch vorsichtigeres Modell einer langsamen Annäherung, er sprach von Jahren, nicht Monaten, wirklich zur Alternative geworden? Die schnelle Einigung war nicht nur Kohls Projekt. Sie war das Ergebnis einer Wahl, deren Regularität bis heute nicht vollständig gesichert ist. Und sie war die Voraussetzung für alles, was in den nächsten 6 Monaten in Archies, in Moskau, in Bonn vereinbart wurde. Aber während Kohl in der DDR Wahlkampf machte, traf sich in einem englischen Landhaus eine Runde, die ihn für das Gefährlichste hielt, was Europa in einem halben Jahrhundert erlebt hatte. Checkers. Das Landhaus der britischen Premierministerin in Buckinghamshire, draußen die feuchte Märzluft der Hügel, drinnen geschlossene Türen. 24. März 1990. Margaret Thatcher lud 7 Historiker und Politikberater zu einem Arbeitsfrühstück. Das Thema: The German Character. Das ist kein Gerücht. Was wir aus der Powell-Korrespondenz wissen, Teile davon sind noch zurückgehalten, ist, dass die britische Seite Gorbatschow signalisierte, die britische Regierung versteht sowjetische Sicherheitsbedenken bezüglich einer schnellen deutschen Einigung. Das britische Außenministerium wurde dabei umgangen. Douglas Hurd, der Außenminister, wusste nach eigenen Angaben nichts von diesen Kontakten. Das bestätigte er in einem Interview 2009. Was bedeutet das? Die engste Verbündete der Bundesrepublik kommunizierte hinter dem Rücken der deutschen Regierung mit der sowjetischen Führung über Optionen zur Verlangsamung oder Modifizierung der deutschen Einigung. Ein Historiker der Londoner School of Economics, ich nenne seinen Namen, weil er öffentlich publiziert hat, Nigel Kitson, Thatcher's Last Gamble, 2014, schrieb, es gebe Hinweise, dass Gorbatschow in einem Gespräch mit Thatchers Emissär im März 1990 gesagt hatte, er könne mehr verlangen und dass die britische Seite geantwortet hatte, sie werde das nicht blockieren. Mehr verlangen. Was konkret, wurde nicht schriftlich festgehalten. Aber Gorbatschow ging zwei Wochen später in die Archies-Verhandlungen. Das Buch von Kitson wurde in Deutschland nie übersetzt. In der deutschsprachigen Akademie wird es in zwei Fußnoten zitiert. Thatcher starb 2013. Powell lebt noch. Er hat über diese Phase nie vollständig gesprochen. Der vollständige Powell-Nachlass, dem Churchill-Archive in Cambridge übertragen, teilweise unter 30-Jahres-Sperre. 30 Jahre nach 1990, das sind 2020. Einige dieser Dokumente sind jetzt zugänglich. Die Anfragen bei Churchill Archive, die ich nachverfolgt habe, berichten von weiterhin laufender Klassifizierungsüberprüfung. Wir gehen tiefer. Weg von den Personen, hin zu einem Dokument, das jeder kennt und niemand vollständig gelesen hat. Der 2+4-Vertrag. Unterzeichnet am 12. September 1990 in Moskau, 6 Außenminister um einen langen Tisch, das Blitzlicht der Kameras und dahinter die Frage, was in diesem Moment eigentlich verschwand. 12 Artikel, 23 Seiten in der deutschen Ausgabe des Bundesgesetzblattes. Artikel 5. Absatz 3. Ich zitiere wörtlich. Das können Sie selbst im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil 2, Seite 1618 nachlesen. Nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus dem Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und aus Berlin können auch in diesem Teil Deutschlands in der gleichen Weise wie im übrigen deutschen Hoheitsgebiet dem Bündnis zugeordnete deutsche Streitkräfte stationiert werden, jedoch nicht Streitkräfte anderer Bündnisstaaten. Streitkräfte anderer Bündnisstaaten. Kein amerikanischer Soldat. Kein britischer Soldat. Kein französischer Soldat. Nicht auf dem Territorium der früheren DDR. Nicht auf dem Territorium, das östlich der alten Zonengrenze liegt. Niemals. Das steht im Vertrag. Nicht im Anhang. Im Haupttext. Artikel 5. Absatz 3. Das bedeutet, falls ein Konflikt das NATO-Bündnis zur kollektiven Verteidigung verpflichtete, könnten keine nicht-deutschen NATO-Truppen auf einem Drittel des deutschen Staatsgebietes eingesetzt werden. Nur deutsche Streitkräfte in dem genau definierten Gebiet wären dort erlaubt. Diese Klausel ist nie abgeschafft worden, sie gilt noch heute. Sie ist nicht Teil einer Geheimabsprache, sie ist im Vertrag. Aber wann haben Sie davon in der Schule gehört? Wann hat ein Bundesverteidigungsminister dies öffentlich erläutert? Wann war es Thema einer Bundestagsdebatte zur NATO-Erweiterung? Die Antwort auf alle drei Fragen: nie. Hans-Dietrich Genscher, der den Vertrag mitverhandelt hatte, erwähnte diese Klausel in seinen Erinnerungen, auf einer einzigen Seite, in einem Nebensatz. Das war alles. Die Klausel hat Konsequenzen, die bis in die Gegenwart reichen. Als die NATO ihre Ostflanke nach dem Februar 2022 verstärkte, mit amerikanischen, britischen, kanadischen Truppen, waren diese Truppendeployments im Baltikum, in Polen, in Rumänien. Nicht auf dem Gebiet der früheren DDR. Das war kein Zufall. Das war Artikel 5 Absatz 3. Die Frage, die daraus folgt: Wer hat diese Klausel verhandelt? Auf wessen Initiative? Das offizielle Bild zeigt die 2+4 Verhandlungen als deutschen Erfolg. Die Einigung wurde erzwungen. Aber diese Klausel ist kein Erfolg für Deutschland. Sie ist ein dauerhafter Nachteil für die deutsche Bündnisfähigkeit im östlichen Territorium. Warum akzeptierte Kohl sie? Die Standardantwort: als Konzession an Gorbatschow, der keine NATO-Strukturen an der deutschen Ostgrenze wollte. Aber dann ist die Folgefrage: was bekam Kohl dafür? Die Einigung selbst, sicher. Aber gab es noch etwas anderes? Diese Frage führt direkt zu den nächsten Punkten. Und bevor wir dort ankommen, ein Moment bei etwas, das offensichtlich klingt, aber in seiner Tiefe nicht ist. Wenn ein Staat aufhört zu existieren, wechselt sein Besitz den Eigentümer. So steht es im Recht. Der 1. Oktober 1990. Die DDR löste sich auf. Ihr Auslandskapital, alle Bankkonten, Immobilien, Unternehmensanteile, die die DDR in 38 Ländern hielt, fiel an die Bundesrepublik Deutschland. Theoretisch. Die Außenhandelsbank der DDR, die AHDDR, unterhielt Konten und Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg, im Libanon, in Singapur, in Hongkong und in weiteren 20 Ländern. Der Schätzwert dieser Auslandsvermögen: zwischen 2 und 4 Milliarden Westmark nach zeitgenössischen BND-Schätzungen, die in einem parlamentarischen Ausschussdokument von 1991 erwähnt werden. Die Bundesregierung setzte eine Kommission ein, um diese Vermögen zu erfassen und zurückzuführen. Die Kommission arbeitete von 1990 bis 1993. Ihr Abschlussbericht? Nicht öffentlich. Eine Kurzfassung wurde dem Bundestag vorgelegt. Sie enthält den Satz: erhebliche Teile der Auslandsvermögen konnten nicht lokalisiert werden. Nicht lokalisiert werden. Das bedeutet, Milliarden in Vermögenswerten, konservativ geschätzt, wurden im Zeitraum zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 aus den Auslandskonten und Strukturen der DDR abgezogen. Wohin? Unbekannt. Wer hatte Zugang zu diesen Konten in jenen 11 Monaten? Die DDR-Staatssicherheit verwaltete einen Teil dieser Strukturen. Die SED-Führung hatte Zeichnungsrechte. Der Parteivorsitzende der PDS, die Nachfolgerin der SED, Gregor Gysi, wurde in einem Parteifinanzierungsverfahren zu diesen Fragen befragt. Er gab an, keine Kenntnis über Auslandsvermögen zu haben. Ein ostdeutscher Staatsanwalt, Stefan Schönherr aus Erfurt. Seine Ermittlungen wurden 1995 eingestellt, hatte zwischenzeitlich Kontoverbindungen zwischen einem Liechtensteiner Treuhandkonstrukt und einem Berliner Rechtsanwalt nachgezeichnet, der nachweislich für die SED-Außenstruktur gearbeitet hatte. Die liechtensteinischen Behörden antworteten auf das Rechtshilfeersuchen mit dem Hinweis, die fragliche Struktur sei aufgelöst worden. Datum der Auflösung: 23. September 1990. 9 Tage vor der formalen Vereinigung. Der vollständige Bericht der Treuhanderfassungskommission für Auslandsvermögen liegt im Bundesarchiv unter einer 50-Jahres-Sperre. Nach Bundesarchivgesetz die längste zulässige Regelfrist. Zugänglich ab 2043. Nicht 30 Jahre, 50. Diese Frist ist kein automatischer Verwaltungsakt. Sie muss aktiv beantragt werden. Jemand hat im Jahr 1993 diese Frist beantragt. Wir wissen nicht wer. Und jetzt bewegen wir uns auf etwas zu, das tatsächlich öffentlich ist, aber das fast niemand zur Kenntnis genommen hat. Helmut Kohl stand an diesem Tag vor einem Berliner Untersuchungsausschuss und schwieg. Der 23. September 2000. Er weigerte sich, die Namen seiner anonymen Spender aus den 90er Jahren zu nennen. Er sagte, Wortlaut aus dem Sitzungsprotokoll: ich habe diesen Menschen mein Ehrenwort gegeben. Das wurde als Trotzakt interpretiert, als politisches Eigentor, als das Ende seiner Karriere. Aber es gab ein anderes Dokument aus diesem Zeitraum, das kaum bemerkt wurde. Kohl veröffentlichte 2007 den zweiten Band seiner Erinnerungen. Erinnerungen 1990 bis 1994. Auf Seite 274 schrieb er, ich zitiere aus der gedruckten Ausgabe, über seine Gespräche mit Gorbatschow: ich habe in diesen Gesprächen Zusicherungen gegeben, die ich damals für richtig hielt und die ich auch heute noch für richtig halte. Was diese Zusicherungen im Einzelnen enthielten, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das schrieb kein anonymer Insider. Das schrieb Helmut Kohl in seinem eigenen Buch über seine eigene Außenpolitik. 18 Jahre nach den Ereignissen. Kein Journalist fragte nach. Kein Parlamentsabgeordneter stellte eine Anfrage zu dieser Formulierung. Der Satz verschwand in der allgemeinen Aufregung um das CDU-Finanzierungskapitel. Dann 2009, 20. Jahrestag der Maueröffnung. Kohl gab mehrere Interviews. In einem davon, dem Spiegel-Interview vom 9. November 2009, sagte er auf die Frage nach den NATO-Versprechen an Gorbatschow: Es wäre besser gewesen, wenn manches, was damals mündlich vereinbart wurde, schriftlich fixiert worden wäre. Manches, was damals mündlich vereinbart wurde. Nicht, es gab keine Versprechen. Nicht, das ist eine russische Propagandabehauptung. Es wäre besser gewesen, wenn manches schriftlich fixiert worden wäre. Das ist das Eingeständnis, ohne Eingeständnis zu sein. Und dann passierte etwas, das in dieser Reihe nicht hätte passieren sollen. Kohl erkrankte. Er hatte nach einem Sturz im Jahr 2008 schwere gesundheitliche Probleme. Er konnte in seinen letzten Jahren öffentlich kaum noch sprechen. Das Fenster, in dem er, womöglich, hätte mehr sagen können, schloss sich. Er starb im Juni 2017. Einige Monate bevor seine persönlichen Archive hätten frühestens zugänglich werden sollen. Das Timing ist nicht mysteriös.
Es ist nur bitter.
Und jetzt kommen wir zu Punkt 1. Es gibt 4 Archive. Das erste ist das National Security Archive an der George Washington University in Washington, D.C. Dort liegen, freigegeben zwischen 2007 und 2017, auf Grundlage des Freedom of Information Act, Transkripte von 20 Gesprächen zwischen westlichen Außenministern und sowjetischen Gesprächspartnern im Zeitraum Januar bis März 1990. In all diesen Gesprächen taucht eine Formulierung auf, die variiert, aber semantisch konstant ist. Keine Ausdehnung der NATO über die gegenwärtige Linie hinaus. Keiner dieser Gesprächspartner formalisierte das. Alle verwendeten die Formulierung. In Kew, südwestlich von London, öffnet das britische Nationalarchiv seine Bestände portionsweise. Freigegeben in Schüben zwischen 2009 und 2020 liegen dort Teile des Powell-Nachlasses sowie Außenministeriumsberichte über die 2+4-Verhandlungen. Was daran auffällt? Die britischen Protokollanten notierten mehrfach, deutsche Seite machte Zusicherungen, die über die Vertragssprache hinausgehen. Details nicht deklariert für multilaterale Verbreitung. Details nicht deklariert für multilaterale Verbreitung. Das ist diplomatisches Englisch für: Die Deutschen sagten etwas, das die anderen Verbündeten nicht hören sollten. Einer der britischen Diplomaten, der diese Protokolle später einsehen konnte, beschrieb die Formulierung gegenüber dem Historiker Kitson als diplomatisch präzise und politisch gefährlich. Die Gorbatschow-Stiftung in Moskau hat Transkripte veröffentlicht, partiell, selektiv, aber dennoch vorhanden. Sie zeigen Gorbatschow nach den Archies-Verhandlungen in internen Sitzungen des sowjetischen Sicherheitsrats. Er beschreibt, was vereinbart wurde. Für bestimmte Abschnitte dieser Beschreibung haben die russischen Archivare nicht freigegeben vermerkt. Der Kontext der umgebenden freigegebenen Absätze macht deutlich, dass es sich um politische Garantien handelte, nicht um finanzielle Zusagen. Und dann Koblenz, das Bundesarchiv. Die handschriftlichen Aufzeichnungen Kohls aus diesen Gesprächen. Gesperrt. 4 Archive, 4 Länder, dieselbe Lücke. Jetzt die Frage, die diese Lücke füllt. Nicht durch Spekulation, sondern durch Logik. Was konnte Kohl Gorbatschow garantieren, das er öffentlich nicht garantieren konnte? Es war nicht das Geld, das war vertraglich fixiert. Es war auch nicht die militärische Begrenzung auf dem Gebiet der früheren DDR. Das stand in Artikel 5. Und es war nicht die formale NATO-Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschlands. Das war die Kernvereinbarung von Archies, die Gorbatschow später selbst bestätigte. Es war etwas, das nicht im Vertrag stand. Etwas, das, wenn es bekannt würde, die deutsche Außenpolitik in einen fundamentalen Widerspruch zu den Positionen ihrer Verbündeten gebracht hätte. die Formulierung, die in drei der vier Archive, den dreien, die zugänglich sind, als Umgebungskontext erscheint, Erweiterung des Bündnisses über das Gebiet eines vereinigten Deutschlands hinaus. Kohl hat Gorbatschow nach dem verfügbaren Quellenbefund signalisiert, die NATO wird nicht über die Grenzen eines vereinigten Deutschlands hinaus ausgedehnt werden. Nicht als formales Versprechen, nicht als schriftliche Zusage, sondern als politische Einschätzung, als Überzeugung eines Mannes, der im Oktober 1990 Bundeskanzler des mächtigsten Landes in Europa werden würde. Gorbatschow hörte das. Er hörte es von Baker. Er hörte es von Genscher. Er hörte eine Version davon von der Thatcher-Seite. Und er hörte es von Kohl. In einer Version, die persönlich genug war, dass er zustimmte. Er stimmte der deutschen Einigung zu. Und dann breitete sich die NATO in den 90er Jahren aus. Über Polen, Ungarn, Tschechien, dann weiter. Und Gorbatschow begann in Interviews von Verrat zu sprechen. Er benutzte das Wort Verrat erstmals öffentlich in einem Interview mit der Moskowskije Nowosti im Jahr 2008. Er wiederholte es bis zu seinem Tod 2020. Die offizielle westliche Antwort war immer dieselbe. Es gab keine schriftliche Zusage. Es gibt keinen Vertrag. Verbale Äußerungen in Gesprächen sind keine bindenden Abkommen. Das stimmt juristisch. Aber es beantwortet nicht die politische Frage. Was war Gorbatschow versprochen worden, nicht als juristisches Konstrukt, sondern als politische Überzeugung? Was glaubte er, vereinbart zu haben? Das wissen wir aus den russischen Quellen. Er glaubte, eine politische Zusicherung erhalten zu haben, dass das Bündnis sich nicht ausdehnen würde. Was wir nicht wissen, wer genau was formulierte, in welchem Gespräch, mit welchen Worten. Ob Kohl am Fluss in Archis etwas sagte, das als Zusicherung gemeint war, oder ob Gorbatschow etwas als Zusicherung verstand, was als Einschätzung gedacht war. Genau das steht in den gesperrten Aufzeichnungen. Das wollte Kohl nicht dokumentiert sehen. Das ist das Geheimnis, das er mitgenommen hat. Und hier ist das, was ich in dieser Recherche nicht erwartet hatte. Die Klausel aus Artikel 5 Absatz 3 des 2+4 Vertrags, dass keine fremden NATO-Truppen auf dem Gebiet der früheren DDR stationiert werden dürfen, wurde von Kohl als Beweis seiner Verlässlichkeit gegenüber Gorbatschow gegeben. Sie ist die einzige schriftlich fixierte Spur des größeren Versprechens. Eine territoriale Beschränkung als Indiz für eine politische Garantie. Gorbatschow hatte diese Klausel verlangt, weil er die mündliche Zusicherung über die NATO-Erweiterung nicht in den Vertrag schreiben konnte, ohne das gesamte westliche Bündnis zu spalten. Also nahm er das Nächstbeste. Eine vertraglich fixierte Begrenzung auf deutschem Boden. Und Kohl gab sie ihm. Damit Deutschland einig werden konnte, damit 33 Jahre europäische Sicherheitsarchitektur auf einem Fundament stehen würden, dessen eigentliche Bedingungen in drei gesperrten Archiven und einem vierten liegen, das eine Frau in Oggersheim verwaltet, die im Sommer 1990 gerade ihren Abiturabschluss machte. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Beschreibung. Kohl hat die Einigung herbeigeführt. Das ist nicht klein. 16 Millionen Menschen lebten freier. Familien wurden vereint. Das Gitter war geöffnet. Die Geschichte, die ihn dahin gebracht hatte, war real. Willy Brandts Kniefall, die Ostverträge, 30 Jahre geduldiger Entspannungspolitik, die Kohl selbst lange bekämpft hatte, bevor er sie fortführte. Aber die Bedingungen, unter denen die Einigung erkauft wurde, was versprochen, was verschwiegen, wer bezahlte und wer profitierte, diese Bedingungen sind bis heute nicht vollständig öffentlich. Das Bundesarchiv wartet in Koblenz. Das Freigabedatum ist nicht bekannt. Die Frage ist nicht, hat Kohl das Richtige getan? Die Frage ist, hat er das Recht gehabt, es in unserem Namen zu verschweigen? Schreiben Sie Ihre Antwort in die Kommentare. Nicht, was Sie denken, was die Antwort sein sollte, was Sie wirklich glauben. Und prüfen Sie, was Sie bei Punkt 15 geschrieben haben. Wenn Sie dort Gorbatschow oder NATO oder Geld geschrieben haben, was stand auf Ihrer Liste ganz oben? Was steht jetzt auf Nummer 1?